Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halb 10 FM, deinem Podcast für eine neue linke Politik. Heute sind wir wieder in Österreich, endlich mal wieder. Genauer gesagt in Wien, denn in Wien wurde gewählt und wir wollen heute darüber nachdenken. Das ist schon ein bisschen herbe. Wir wollen nochmal überlegen, was hat denn eigentlich die SPÖ, die Sozialdemokraten in Wien dazu geritten, jetzt mit den Neos zu koalieren? Wer ist das überhaupt? Was bedeutet das? Und wir nehmen das zum Anlass, mal gemeinsam über auch die ganze Geschichte der SPÖ, die der SPD gar nicht so unähnlich ist. Aber wir werden heute darüber sprechen, warum das so ist. Und Tamara, schön, dass du auch wieder mit dabei bist und die Sendung in die Hand genommen hast und tolle Gäste eingeladen hast.
Danke. Ja, dieses Jahr, ein Jahr der Krise, auch ein Jahr der Wahlen und der damit verbundenen Hoffnungen auf einen systemischen Wechsel. Auch dieses Jahr gingen Wienerinnen zu den Wahlurnen. Die Ergebnisse für die beiden Großparteien beziehungsweise die Sozialdemokratische Partei Österreichs, die SPÖ, und die Österreichische Volkspartei, die ÖVP, waren nicht zu überraschend. Die SPÖ gewann mit 41% der Stimmen, die ÖVP errang um mehr als 20%. Und Wien bleibt damit in den Händen der SPÖ. Eine Tradition, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nun durch den Bürgermeister Michael Ludwig fortgesetzt wird. Die schweren Verluste der Freiheitlichen Partei Österreichs, die FPÖ, die durch den sogenannten Ibiza-Skandal 2019 ihres Parteiobmanns H.C. Strache verursacht wurden, waren auch absehbar. Damit bleibt die Gefahr einer international gut vernetzten, xenophoben, autoritären rechten Partei vorläufig gebannt. Überraschend war aber, wie Ines jetzt darauf hingewiesen hat, dass die SPÖ trotz Zugewinn der Grünen Partei, mit der die zuvor eine viel beachtete Koalition führte, beschlossen hat, mit den Neos, einer neoliberalen, marktfreundlichen Partei, einer Koalition einzugehen. Im Zuge der Wahl gründete sich aber auch eine linke Alternative zu der SPÖ und zu den Grünen, links. Diese Wiener Partei bezeichnet sich als antikapitalistisch, antirassistisch, feministisch und solidarisch und will eine antikapitalistische Utopie lebbar machen. Die Partei gewann im Wahlkampf 23 Mandate auf Bezirksebene. Wir freuen uns heute, Anne Swetz, deren Spitzenkandidatin von links, zu unserem Gespräch begrüßen zu dürfen.
Hallo, danke, Anne. Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Ich freue mich auch.
Und mit uns sind auch zwei österreichische Historiker, Alessandro Barberi, ein Sozial- und Medienwissenschaftler, der neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit an der Verschriftlichung der Parteigeschichte der SPÖ gearbeitet hat. Hallo Sandro.
Hallo Tamara, stellvertretend für alle, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Und Anton Tantner, ein Stadthistoriker mit Publikationen zu Themen wie Wiener Hausnummern sowie Straßenlaternen und Wanderdünen. Es handelt sich in seiner Forschung, um Rezension zu zitieren, um das Abseitige und die Renitenz, also Begriffe, die mit einer antikapitalistischen Weltanschauung durchaus verwandt sind. Also die Pandemie zeigt deutlich, was auf dem Spiel steht. Ein öffentliches und funktionierendes Gesundheitssystem, leistbares soziales Wohnen und freie Bildung. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen und freuen uns sehr, dass ihr alle dabei sein könnt. Anne, wie schätzt du die Ergebnisse der Wahl dieses Jahr und hat es für dich Überraschungen gegeben?
Überraschend war für mich, das hast du ja auch schon angesprochen, tatsächlich eher die Koalitionsbildung im Nachhinein. Also ich hätte tatsächlich auch nicht daran geglaubt, dass die SPÖ mit einer echt offen neoliberalen Partei in Koalition geht. Kann die Beweggründe auch tatsächlich nicht nachvollziehen und sehe da auch einfach sozusagen das, was trotzdem in Wien noch bis zu einem gewissen Grad gewährleistet war, nochmal mehr in Gefahr. Also die Neos sind tatsächlich eine ÖVP mit menschlichem Antlitz für mich. Und das nicht zu erkennen, finde ich relativ fatal von Seiten der Sozialdemokratie. Also wir haben das einfach auch in den Forderungen im Programm der Neos gesehen. Also die Neos greifen das Mietrecht an, greifen die Pflichtmitgliedschaft bei der Arbeiterinnenkammer an. Die Neos haben in Salzburg sozusagen geliebäugelt mit einer Privatisierung der Frauenhäuser. Sind also tatsächlich einfach eine kapitalistische, eine neoliberale Partei, die keinen Hehl daraus macht, dass sie Vermögensverhältnisse, wie sie derzeit herrschen, also eine massive Ungerechtigkeit einzementieren und noch vergrößern wollen. Und das ist tatsächlich nochmal ein Tabubruch, würde ich sagen. Also mit einer so neoliberalen Partei in Koalition zu gehen, finde ich wirklich katastrophal, finde ich einen neuen Tabubruch. zum anderen, genau, hat mich, was schon so anspricht, auch tatsächlich unser Wahlergebnis positiv überrascht. Also es ist seit Jahrzehnten das beste linke Wahlergebnis auf Stadtebene. Es ist großartig, so viele Bezirksratsmandate zu haben, viele Bezirksrätinnen, die einfach in ihren Bezirken, wir haben ja auch einige Clubs, also tatsächlich einige Bezirke, wo es nicht nur einen Bezirksrat, Bezirksrätin gibt, sondern zwei oder drei sogar. Und ich glaube, es war ein extrem wichtiger Schritt, das zu erringen, weil jetzt einfach auch auf der Bezirksebene gezeigt werden kann, was linke Oppositionsarbeit, was konsequent linke Positionierungen sind. Und weil uns ja immer wichtig war, sozusagen dieses Kleine, also sozusagen die ganz konkreten Forderungen, die Bezirkspolitik, die Stadtpolitik mit der Idee einer, also einer linken Politik auf großen Ebene mit den Forderungen, die es auf Stadt-, auf Landesebene braucht, zu verbinden. Und ich glaube, das ist eine sehr große Chance für Links, in den nächsten Jahren zu arbeiten und einfach noch sehr viel mehr Leute zu gewinnen. Und wir werden bei den nächsten Wien-Wahlen dann, glaube ich, nochmal mit größerer Kraft in so einen Wahlkampf starten und einfach auch in der Zwischenzeit sehr konkrete, sehr nützliche linke Politik machen.
Vielleicht noch dann gleich dazu, Links war einer der wenigen Parteien, die die Folgen der Pandemie direkt angesprochen hat im Wahl. Ich denke hier an die Plakate im Wahlkampf, die im Umlauf waren zum Beispiel, weil Frauen schon vor Corona unter- und unbezahlt waren oder weil sich Quarantäne auf 40 Quadratmeter anders anfühlt als auf 240 Quadratmeter. Was kann Links konkret mit ihren Mandaten jetzt für Menschen in der Pandemie tun?
Also ich glaube, was schon mal massiv wichtig ist, ist eben diese Rolle als Oppositionspartei. Also mein Eindruck ist wirklich ganz stark, dass es das schon sehr, sehr lange nicht mehr gibt. Eine mutige linke Oppositionspartei, die, wie du gerade genau richtig angesprochen hast, solche Dinge auch einfach sagt. Und was wir unter Corona ganz massiv erlebt haben, ist eine nicht die Entstehung von Ungerechtigkeiten, weil die gab es tatsächlich vorher schon, also mit einer Vermögensungleichheit, wie sie in Österreich und wie sie auch in Wien herrscht. Wir haben ja auch plakatiert, dass man in ärmeren Bezirken um 7 Jahre früher stirbt, oder bis zu 7 Jahre früher stirbt als in reicheren Bezirken. Also diese Ungleichheit gibt's ganz eindeutig. Oder ein Drittel der Wiener Wahlbevölkerung, die nicht wählen darf. Oder sehr viele Menschen, für die schon vor Corona das Thema Wohnen ein riesiges Problem war. Also eigentlich etwas, das vollkommen grundlegend und für alle Menschen gesichert sein sollte und für viele Menschen trotzdem ein ganz prekäres Problem darstellt. Und das hat sich jetzt unter Corona zugespitzt, also massiv zugespitzt. Ja. Wir erleben eine riesige Arbeitslosigkeit, wir erleben eine Situation, in der Unternehmen weiter Gewinne machen und trotzdem viele, viele Menschen vor die Tür setzen, in der es ein Arbeitslosengeld gibt und eine Mindestsicherung, von der man nicht gut leben kann, von der man nicht würdevoll leben kann. Und all diese Dinge spitzen sich natürlich in einer Krisensituation zu und es stellt sich die massive Frage, wer diese Krise bezahlt. Und momentan ist es so wie in vielen kapitalistischen Krisen, nämlich so, dass es die Menschen, die unsere Arbeit machen, die Menschen, die unsere Gesellschaft bauen und die ohnehin nicht auf die Bruttoseite gefallen sind, sind wieder diejenigen, die die Krise zahlen. Und ich glaube, es ist ganz massiv wichtig, dass es eine Oppositionspartei gibt, die das anspricht, also die das mutig anspricht, die sich das einfach traut und die das sozusagen im Kleinen, also wenn wir zum Beispiel sehen, es gibt nicht mehr Gemeindebauten, es werden in keinster Weise im notwendigen Umfang neue Gemeindebauten gebaut. Es gibt ganz viele Bezirke, in denen die Mieten immer weiter steigen, in denen Leute echt nicht mehr wissen, wie sie wohnen sollen, ja? In denen Leute delogiert werden. Ja? Das heißt, das sind Dinge, da muss man auf Bezirksebene genau dort, wo all das passiert, ansetzen und gleichzeitig sagen, das ist nicht nur was, was auf Bezirksebene oder im Einzelfall stattfindet, sondern das ist ein grundsätzliches gesellschaftliches, das ist ein grundsätzliches Verteilungsproblem und das ist ein Problem, das man gesellschaftlich lösen müsste, auf Stadtebene, auf Bundesebene, auf Bezirksebene, überall. Ja. Und diese Ungerechtigkeiten quasi auf jeder Ebene und in jeder Dimension ansprechen, ist, glaube ich, das, was es wirklich ganz dringend braucht, einfach um zu zeigen, ist, man könnte auch für was ganz anderes kämpfen. Und ich glaube, das kann man auf der Straße, das kann man aber auch in den Bezirksräten, man kann es überall dort, wo man sozusagen sich links und kämpferisch positioniert. Und deswegen war für mich sozusagen so ein Projekt, wo ganz viele Linke zusammenarbeiten, ganz viele Leute sich organisieren können und das sozusagen einfach mit lauterer Stimme sprechen kann, so eine wichtige Idee.
Was ich ja vor allem auch so interessant an Links fand, dass es ja auch eine Neugründung ist und ich glaube vor 1,5 Jahren, es ist schon so lange her, so als man sich noch treffen konnte, jedenfalls im Sommer, haben wir eine Folge gemacht mit der Jungen Linken. Und da war, glaube ich, Links noch gar nicht gegründet und wurde gerade darüber gesprochen. Und wir haben eben auch in der Folge darüber geredet, warum es noch eine weitere linke Partei braucht, weil das ist ja auch etwas, was vielleicht für deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht so klar ist, wo es eine linke Partei schon gibt. Darauf können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, was das auch für einen Unterschied macht, wie sich die Sozialdemokratie vielleicht positioniert. Aber um jetzt erstmal nochmal bei der Wahl in Wien zu bleiben, weil ich das tatsächlich ein bisschen überraschend finde, was glauben denn die anderen beiden, warum es denn dazu gekommen ist? Also wieso hat sich die SPÖ dann für die Neos entschieden, für diese Konstellation, und wie wirkt sich das jetzt auch konkret dann aus in der Regierungspolitik? Also, oder gab es auch die Formation schon mal? Ist das irgendwie, war das jetzt, ist es aus irgendwelchen Gründen sinnvoll und nachvollziehbar?
Also ich könnte zwei Sachen jetzt zum Mitdenken in den Raum stellen. Das eine ist, dass die FPÖ nie eine FDP war. Also es war ein Auffangbecken der Nationalsozialisten, die hatten ein bisschen eine liberale Phase. Da gab es dann eine Koalition. Danach hat in den 90er Jahren Heide Schmidt ein liberales Forum gegründet. Und jetzt haben wir die Neos, und das wäre sozusagen eine vertragte Geschichte des Liberalismus. Aber wenn du fragst nach dem Rathaus, ich mag der Anna wirklich aus tiefstem Herzen gratulieren, weil alles, was sie gesagt hat, analytisch, reflexiv vollkommen richtig ist. Du im Rathaus aber eben eine Realpolitik hast. Ich glaube, es gibt einen einfachen Grund, warum der Bürgermeister sich nicht entschieden hat, mit den Grünen wieder in eine Koalition zu gehen. Und das war, weil er mit der Vorsitzenden dann einfach in bestimmten Situationen nicht konnte. Jetzt hatte er sozusagen die Mehrheit und konnte wählen. So. Ich versuche jetzt nur, Anna, zu sagen, was ist realpolitisch im Wiener Gemeindeparlament passiert. Ne? Also da steht man da, überlegt, mit wem kann man koalieren. Das ist ein Tabubruch, das hast du ganz richtig gesagt. Es gibt aber eine Rede in Wien, die nicht ganz falsch ist. Wien ist wahrhaftig nicht nur auf den Propagandapostern eine der lebenswertesten Städte der Welt. Also es ist eine sehr gute Verwaltung am Laufen. Ne? Man könnte sagen, die SPÖ kann das. Ne? Und, und an der Stelle muss man betonen, dass es den neuralgischen Punkt des Bildungsressorts gibt, das jetzt bei den Neos ist. Und die Bildungspolitik, das hat Diana sehr, sehr gut vor, also nicht bei der Bildungspolitik, aber sie hat genau gezeigt, wo die Gefahr besteht. Die Gefahr besteht genau dort, dass in der Bildung früher oder später die Neos gar nicht anders können, als von dieser jetzigen handzahmen Politik wegzugehen, um auch den Bildungssektor zu deregulieren. Und das wäre die große Gefahr. Also, dass die öffentlichen Eigentümer symptomatisch im Bildungsbereich, aber prinzipiell im Wohnbereich, in allen anderen Bereichen, für die das Rote Wien ja berühmt wurde, das sukzessive, und das muss am Ende die Logik einer neoliberalen Partei sein, dereguliert werden, um die angebliche Freiheit der Märkte durchzusetzen. Vielleicht darf ich unseren deutschen Freundinnen in Erinnerung rufen, dass es in Wien das Wasser immer gratis gibt, weil die Gemeinde Wien auf Rax und Schneeberg das öffentliche Eigentum in der Hand hält. Also bei uns ist das Wasser nicht privatisiert und hat trotzdem eine hohe Lebensqualität. Das wäre ein Beispiel dafür, dass das öffentliche Eigentum an dieser Stelle auch gehalten wurde, im Übrigen auch von der SPÖ im Rathaus. Ne? Das Problem ist also, wie werden Privatisierungen dann früher oder später sukzessive sich auswirken. Bis dato kann man sagen, in Bezug auf das Rathaus, dass das mit dem Bildungsressort in der Hand oder umkreist werden kann. Nochmal, Anna, ne, ich gebe dir vollkommen recht, ich versuche nur so realpolitisch jetzt die andere Seite der Medaille ein bisschen einzubringen, weil die Frage war, wie es dazu kam. Also es ging dann einfach darum, wie kann man jetzt einfach relativ schnell koalieren und weiterregieren, den Grünen einen vor den Latz knallen, und genau deshalb hat man es gemacht. Ich hoffe, du gibst mir auch ein bisschen recht, Anna, rein realpolitisch. Wie haben sie agiert? Ne? Die Distanz in Bezug auf das, wie du es dargestellt hast, ist unglaublich wichtig. Wenn man sich überlegt, warum sie es gemacht haben, aus rein koalitionstechnischen Gründen, dann wäre das aus meiner Sicht eine mögliche Antwort.
Ich würde vielleicht noch gern einen Aspekt einbringen, nämlich eben den, also sagen ein von der Perspektive der SPÖ aus quasi bundespolitischen Aspekt auf Österreich bezogen dann, dass derzeit ja also bekanntlich eine Regierung zwischen ÖVP und den Grünen im Bund in Österreich besteht, wo die Grünen natürlich jegliche Verbindungen, die sie vielleicht einst hatten zu den Linken durch ihre aktuelle Politik, natürlich die zum Teil auch das Gegenteil von dem ist, was sie bislang vertreten haben, natürlich abbrechen. Und in der Konstellation tut sich die SPÖ, die ja in Österreich, in Wien ja vor allem stark ist, leichter hier jetzt in Wien mit einer anderen Oppositionspartei im Bund, nämlich den Neos, zu koalieren, als wenn sie jetzt noch weiter mit den Grünen koalieren würde. Ich glaube, das ist quasi ein wichtiger Punkt, der eigentlich nur dafür spricht, dass das, was die SPÖ kann, zumindest auf Wiener Ebene, ist sozusagen Machtpolitik. Ja, das war nur das, was ich sagen einbringen wollte, warum die SPÖ mit einer Partei koaliert, die Stefanie Sargnagel, das ist ein sehr schönes Zitat, ja, als eine Mischung aus Montessori und Scientology bezeichnet hat.
Ja, ich kann mir diese Dynamiken schon vorstellen, würde das gar nicht in Zweifel ziehen. Ich fand einen Punkt interessant, den du gesagt hast, mit sozusagen höchster Lebensqualität. Und das ist natürlich einfach was, das ich jetzt unabhängig von dieser rot-pinken Koalition, die ich ablehne und wo ich schon einen qualitativen Unterschied nochmal sehe zu rot-grün. Das finde ich auch sozusagen wichtig anzumerken, weil es einfach einen qualitativen Unterschied zwischen grün und quasi einer dezidiert neoliberalen Partei gibt. Trotzdem würde ich sagen, dass auch schon vor dieser Koalition die Frage der höchsten Lebensqualität eine ist, die man echt in Zweifel ziehen muss und sollte. Und ich sehe auch, dass Wien sozusagen auch vor allem historisch, da kommen wir vielleicht auch noch hin, sozusagen aufgrund von Errungenschaften gewisse Vorteile bietet. Und ich sehe aber gleichzeitig, dass dieses Hochloben der Lebensqualität ganz viele Lebensrealitäten nicht sieht, übergeht, nicht anspricht. Ja? Und ich denke, dass tatsächlich die Frage der höchsten Lebensqualität, da muss man die Frage anhängen, für wen. Und ich sehe in Wien für ganz viele Menschen diese höchste Lebensqualität so nicht gegeben. Ja? Also ich denke sozusagen, wenn Menschen sich überlegen müssen, wie zahle ich meine Miete für den befristeten Mietvertrag, wenn ein Drittel der Leute echt nicht wählen kann, wenn es Bezirke gibt, in denen die Kassenstellen, also die Kassenplätze bei Ärztinnen so knapp sind, dass man ewig lang fahren muss, um einen Kassenplatz zu ergattern, wenn es Migrantinnen gibt, die nicht um einen Praterstern gehen können, ohne aufgehalten zu werden, dann ist da von Lebensqualität zu sprechen oder von höchster Lebensqualität zu sprechen tatsächlich zynisch. Also man muss schon einfach die Ungerechtigkeiten in der Stadt sehen, die es gibt und das seit Jahren und das, obwohl diese Stadt rot regiert wird. Ja. Und ich glaube, das anzusprechen auch schon vor Rot-Pink, das ist eben auch die Aufgabe einer linken Opposition, ja, zu sagen, für wen gibt es denn diese höchste Lebensqualität und wer hat diese höchste Lebensqualität in Wien tatsächlich wirklich nicht. Ja.
Vielleicht können wir, weil Diana das auch so schön formuliert hat, für manche gibt es eine hohe Lebensqualität, für manche nicht, auf eigentlich die Entstehung der Sozialdemokratie in Wien kommen, weil auch da gab es massive Ungleichheiten in der Gesellschaft, die natürlich diese radikalen Kräfte provoziert haben. Vielleicht, Anton, möchtest du was dazu sagen zu der Entstehung der Sozialdemokratie in Österreich, diese Tradition? Womit fängt das an? Wie wird dieser Prozess ausgelöst und weshalb?
Gut, das ist natürlich ein großes Thema, wo ich, was den Beginn der Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert anbelangt, fast das lieber an Alessandro Barberi übergeben würde. Was ich vielleicht nur kurz sagen kann, also weil es geht ja hier stark auch um das rote Wien, das ja gemeinhin mit der Republikwerdung Österreichs, also nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ja klarerweise beginnt dann. Da möchte ich betonen, dass zum Ende des Ersten Weltkriegs der Zusammenbruch der Habsburgermonarchie ja durchaus auch als österreichische Revolution bezeichnet wird. Eine Revolution, die vielleicht auf halbem Weg stecken geblieben ist, dann, weil sie vor allem also die bürgerlichen Rechte durchsetzen konnte und sozusagen das Ende sagen, also des souveränen Kaisers dann erlangt hat. Eine Revolution, in der ja sehr stark auch Rätebewegungen aktiv waren dann, die dann auch später vielleicht in die KPÖ eingegangen sind, wo zur Zeit, also dieser Endphase der Habsburgermonarchie, es zu Landbesetzungen gekommen ist, zu Siedlerbewegungen und das rote Wien, das dann entstanden ist, auch eine Reaktion darauf ist, sozusagen auch diese radikalen Bewegungen dann zum Teil in gewissem Sinn eingehegt, eingezähmt hat, zu einem Zeitpunkt, wo ja zugleich die ungarische Räterepublik existiert hat, die bayerische, wo noch nicht ganz klar war, was wird mit diesem Rest Österreich weiter passieren dann. Und die dann ihre durchaus also vorhandenen Errungenschaften dann, die oft etwas also sehr eher obrigkeitliches, autoritäres gehabt haben dann, auch, also die sind auch dann als Reaktion auf diese radikalen Bewegungen zum Ende des Ersten Weltkriegs und dann zu Beginn der Republik zu sehen.
Sandro, du hast auch das ein bisschen schon angesprochen, aber vielleicht kannst du von dem Anfang mit der Revolution der Sozialdemokratie bis zum Roten Wien, was sind eigentlich die Errungenschaften von den Sozialdemokraten in Wien zwischen 1920 und 1934? Was ist Rotes Wien? Was erbt auch dann die SPÖ eigentlich von dieser Zeit?
Vielleicht dürfen wir an die stehende Rede unter Historikern, Toni, bestätige mich oder auch nicht, gib mir Bescheid. Man sagt immer, Viktor Adler habe die Partei geeint in Heinfeld. Das war 1889, 1890, das erste Parteiprogramm der Sozialistischen Partei Österreichs. Interessanterweise, wenn man die Parteiprogramme Ines nach hinten durchgeht, ja, dann gewinnt mit der Ausdehnung der Brutalität einer der sozialen Ungleichheiten. Nur, dass wir uns nicht missverstehen. Ne? Also ich sehe das wie du. Ne? Es ist in Wien auch horrend. Ganz, ganz klar. Aber auf diese Konstellationen, die Anna jetzt in der Linken, ja, von der Linken aus anspricht, hat damals mit Sicherheit der Viktor Adler persönlich auch reagiert. Man redet in Wien immer von den Ziegelböhmern, also von böhmischen Arbeitern in den Ziegelwerken in Favoriten. Und der Dr. Adler hat als Mediziner also Reportagen geschrieben darüber. Und so entwickelte sich in kurzen Worten in Österreich ein spezifischer Marxismus, nämlich der Austromarxismus, der dann beim Kreisky zum Austro-Keynesianismus sozusagen ein wenig weitergeführt hat. Da sind Namen wie Viktor Adler, vor allem Max Adler wichtig, Otto Bauer. Und Otto Bauer war sozusagen der Ziehvater von Bruno Kreisky. Bruno Kreisky wieder ein guter Freund von Willy Brandt. Wenn wir auf das Rote Wien uns orientieren, dann steht eben mit dem Karl-Marx-Hof eindeutig diese spezifische austro-marxistische Tradition auch in der Architektur vor Augen, die interessanterweise, wie du sagst, Toni, im Vergleich zu den Rätebewegungen, viele Witze produziert hat. Man erzählt in Wien manchmal den Witz, Trotzki wäre zum Vorwärtshaus gekommen, ein sehr wichtiges für die SPÖ-Geschichte, wichtiges Gebäude bei mir in der Nähe in Margareten unten bei der Pilgramgasse. Dort liegt das Bruno-Kreisky-Archiv, das Johanna-Donald-Archiv und Trotzki kommt am Morgen, am Sonntag an, fährt vom Bahnhof runter zum Vorwärtshaus und erkundigt sich, wo die Genossinnen sind und der Portier sagt, alle in der Kirche. Das zeigt an, nicht wie sozusagen in der russischen Revolution Thron und Altar, also auch die Aristokratie, die Monarchie hinweggefegt wurden und wie der Toni gesagt hat, in Österreich der Versuch gescheitert ist. Aber es bleibt die Insistenz dieser Figur eines revolutionären Flügels, den es gab, den also Viktor Adler auch geeint hat. Man kennt Bernstein, ne, das ist ja auch in der deutsch-österreichischen Geschichte dann wichtig, der Reformflügel und der an Marx und Engels orientierte revolutionäre Flügel. Es wissen vielleicht wenige, dass der Viktor Adler der Leibarzt von Friedrich Engels war, Friedrich Engels hat nicht nur Marx unterstützt finanziell, sondern auch den Viktor Adler, weil der Viktor Adler immer sein Geld für die Ziegelböhmern, für die Arbeiterinnen hergegeben hat, hat der Engels zu ihm gesagt, er muss das Geld unbedingt für sich selbst mal verwenden, und damit er uns erhalten bleibt. Und so war Viktor Adler am Sterbebett von Friedrich Engels sein Leibarzt. Nur um daran zu erinnern, dass er vor der Spaltung zwischen sozialistischen und kommunistischen Parteien, etwa 2019 dann mit der Gründung der Komintern, zwischen Sozialdemokratinnen, Sozialistinnen und Kommunistinnen, nicht so unterschieden wurde, wie wir das heute sehen. Und von da weg kann man sagen, dass der revolutionäre Flügel der Sozialistischen Partei, der SDAP damals, dass dieser revolutionäre Flügel entscheidend auch an den Entwicklungen der Republiken in Österreich beteiligt waren. Und wenn wir dann in die 20er Jahre kommen, in denen noch einmal jemand wie Max Adler sehr wichtig war, vielleicht Ines, darf ich das in Erinnerung rufen, der Austromarxismus war interessanterweise ein Kantianismus, weil der Engels mal sagte, der Kant ist der deutsche Theoretiker der französischen Revolution. Das wissen wenige, aber dieser Austromarxismus, oder wenn Sie nach Wien kommen und den Karl-Marx-Hof besuchen, denken Sie mal dran, nicht? Zwischen Deutschland und Österreich ist es interessant, dass der Karl-Marx-Hof auch im Kantianismus gebaut wurde. Das wissen ganz wenige, weil die österreichische Bundesverfassung eine kantianische Verfassung ist. Jetzt wissen die Österreicherinnen heute wieder alle nicht, dass wir eigentlich auf einer Revolution aufruhen in unserer Verfassung, weil eben, wie der Toni sagt, die Revolution nicht durchging. Aber in den Köpfen, damals auch Karl Renner und so, ne? In den Köpfen hat sich sozusagen der Austromarxismus, der noch immer sehr interessant ist, entfaltet im Roten Wien. Vielleicht noch ein Angebot für unsere deutschen Zuhörerinnen. Das Interessante ist, dass Oskar Negt, der Mitarbeiter von Habermas, seine Abschiedsvorlesung zu Kant und Marx gehalten hat, nicht? Also genau, zwei deutsche Denker, wenn man so will. Ne? Und die sind in der österreichischen Geschichte über Umwege, über revolutionäre Umwege sozusagen Stein geworden. Und deswegen feiert auch die SPÖ jetzt, da braucht man nicht kritisieren, es ist so, ne? Das gehört zu den Ritualen dazu, dass jedes Jahr am 12. Februar 1934 in einem Wiener Gemeindebau des 12. Februar gedacht wird. Und am 12. Februar gab es eben Widerstand gegen die Ausschaltung des Parlaments durch die Austrofaschisten. Und die Austrofaschisten, das sieht man nicht, Ines. Ne? Der Punkt ist, in Deutschland hat man CDU, CSU. Aber die Entwicklung der CSU in Österreich hat zur türkisen Partei geführt. Mhm. Ne? Die türkise Partei ist eine faschistische Partei, nur darfst du das nicht sagen. Denn der Bundeskanzler ist Faschist, Punkt und aus. Eigentlich ist das vor unseren Augen wieder passiert. Dieses Parlament ist die dritte Republik. Also ich denke jetzt, du hast Ibiza erwähnt, nicht? Eigentlich hat die SPÖ in Wien vor allem gewonnen wegen dem Ibiza-Skandal. Dadurch ist die AfD sozusagen die FPÖ zusammengebrochen. Na so, damit konnte die SPÖ ihre Hausmacht buchstäblich halten, nicht? Aber das muss man, ich bin auch froh, dass ich das hier artikulieren kann, weil es hier schwierig wird. Aber na, die Leute sehen das nicht so, das ist ihr Problem. Der Punkt ist, wenn wir nochmal zurückgehen, das Rote Wien war insofern sehr interessant, weil ich auch glaube, dass es heute interessant ist, darüber zu diskutieren, welche marxistischen Strömungen gab es denn überhaupt. Ne? Und diese spezifisch österreichische Form ist auch sehr an der, ich wiederhole es nur nochmal, die österreichische Bundesverfassung ist nach Kant ausgebaut und das ist kein, wie soll ich sagen, kein Österreicher, der chauvinistisch argumentiert, wenn ich sage, diese Verfassung ist eine der interessantesten der Rechtsgeschichte, nicht? Ausdifferenziert. Da waren sehr viele auch von der SPÖ unterstützte Arbeitsgruppen daran beteiligt, den Rechtspositivismus, also einen Rechtsstaat zu bauen, der in sich so fein ausdifferenziert ist, dass das heute noch bis Amerika oder so Juristen eigentlich wissen. Nicht? Das ist nicht, weil man Österreicher ist. Das ist einfach, weil diese Bundesverfassung, auch im Vergleich zum das deutsche Grundgesetz ist ja keine Verfassung. Ne? So, ne? Aber die von Hans Gelsen gebaute Verfassung ist der kantianische Anteil dessen, was im Gemeindebau in Wien dann auch mit dem Austromarxismus eben verbunden ist. Und dass die jetzige SPÖ mit jeder Form von Marxismus an nichts mehr zu tun hat, das kann man dann festhalten.
Wie der Bruch zusammen zustande gekommen ist, da kommen wir gleich noch zu. Aber ich bin froh, weil Austromarxismus ist wirklich einer meiner Lieblingsbegriffe. Ich habe mal im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus gearbeitet und da war Austromarxismus in der ersten Ausgabe, weil es im Alphabet halt vorne kommt. Und ich bin froh, dass ich jetzt nicht ein Trinkspiel daraus gemacht habe, weil ich wollte eigentlich immer, wenn Austromarxismus fällt, was trinken, aber jetzt ist es schon 3-4 Mal gefallen, Gott sei Dank nicht. Genau, aber ich finde spannend, was du sagst, weil da tatsächlich das so eine Linie ist, die relativ unbekannt ist, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass viele sich jetzt wieder darauf beziehen oder vielleicht auch an so einer Art, so dass man sich ein bisschen das Rote Wien wieder zurückwünscht. Also wir haben auch mehrere Artikel über Jacobin, sowohl im amerikanischen als auch im deutschen zum Roten Wien, jetzt auch von dir, Tamara. Und wo kommt diese Sehnsucht her, dass man denkt, okay, wir könnten vielleicht die letzten 100 Jahre wieder zurückgehen und zum Roten Wien, also natürlich ist dazwischen viel passiert, das werden wir gleich besprechen, aber woher kommt es, dass genau das der historische Moment ist, auf den man sich so wieder zurückbesinnt? Zumindest ist das so mein Eindruck, dass das die, also auch für andere Sozialdemokratien oder auch für sozialistische Denkerinnen und Denker so ein Bezugspunkt ist.
Ich hätte da eine generationsspezifische These, ja. Wir haben zum Beispiel über Kantianer, die Nazis nach Amerika verjagt haben, eine Tagung gemacht. Da wurde mir auch mit älteren Gelehrten aus Deutschland klar, dass wir eigentlich nie rauskamen aus dem, das ist nicht mal der Schatten des Nationalsozialismus, sondern der ist da. Und mir kommt vor, dass eine jüngere Generation jetzt auch nicht durch den Kalten Krieg und so hoch ideologisiert ist, sondern beginnt das aufzuarbeiten, erst so wirklich. Da gibt es viele Beispiele dafür. Aber 100 Jahre sind auch nach Walter Benjamin eigentlich gar nichts. Das ist in einer weltgeschichtlichen Betrachtung vielleicht eine Millisekunde. Könnte man mal so zusammenraffen. Ne? Das ist nicht so lange her. Und wenn man die Texte liest, dann ist das hochinteressant. Warum lesen wir noch immer, der Marx hat ja die Frage aufgeworfen, ne? Oder darauf eine Antwort gegeben, warum lesen wir immer noch Homer? Also die Weltgeschichte ist ja nicht das teleologisch abzuarbeiten wie ein Rosenkranz, sagt der Walter Benjamin mal. Ne? Sondern es gab in den 20er Jahren in der deutschen und der österreichischen Geschichte mit der Weimarer Republik und der Ersten Republik eine immense Entfaltung. Ich versuche es in Deutschland zu erklären, nicht Ernst Cassirer verliert seine Professur als Neukantianer in Hamburg und Bertolt Brecht und Walter Benjamin müssen gehen, Benjamin stirbt, Brecht kommt zurück in die DDR. Und das sind ja, im Übrigen ist ja der Brecht als Österreicher gestorben, das weiß man in Deutschland vielleicht auch selten, aber er hatte die Staatsbürgerschaft, die österreichische, auch eine eigene Geschichte, weil er irrsinnig stark blockiert wurde. Jetzt könnte man sagen, der Brecht wurde so lange blockiert, dass es jetzt wieder interessant wird, über ihn zu diskutieren. Dann war das nicht vorgestern, sondern es ist jetzt hochinteressant, nicht? Und deshalb ist das Rote Wien etwas sehr Aktuelles. Die Frage, ich sage dann immer, wir bräuchten ein rotes Wien 4.0, man muss natürlich die Updates bauen, man muss schauen, was geht in der Ökologie, was kann man mit der Digitalisierung, der Automatisierung und so machen. Aber der Grundentwurf, wie der Toni ja auch gesagt hat, das glaubt man ja manchmal nicht, aber die wirklich entscheidenden Veränderungen der Weltgeschichte entstehen durch revolutionäre Stillstellungen des normalen Ablaufs, auch Benjamin. Ne? Dann stellt sich was still, da bricht etwas durch, wie etwa in der Französischen Revolution der neue Kalender, auch in der Russischen Revolution ein neuer Kalender, eine neue Zeitrechnung bricht an. Und auch wenn das rückbuchstabiert wird, die Forderungen bleiben uns sozusagen in Erinnerung und es wird dann immer wieder Menschen geben, die sich darauf berufen. Also das wäre so ein bisschen meine Erklärung für die Frage, die du aufgeworfen hast. Ne? Weil ich sitze hier und ich rede im Roten Wien über das Rote Wien. Na, und das ist jetzt, das ist, man könnte sagen, Habermas kommunikatives Handeln. Indem wir anfangen, das Rote Wien zu verhandeln, ist es nicht Vergangenheit, sondern Aktualität.
Ich glaube, ich habe den Versuch einer fast ein bisschen konkreteren Antwort oder so. Ich hab ganz stark den Eindruck, das stimmt ein bisschen. Und das Rote Wien steht sozusagen schon als so Sehnsuchtsort ein bisschen im Raum oder so. Und ich glaube, das kann man oder könnte man durchaus erklären damit, dass sich Ungerechtigkeiten einfach nochmal massiv zuspitzen derzeit und dass das schon spürbar ist. Ja? Und dass das, was sozusagen von den Sozialdemokratinnen im Roten Wien gemacht wurde, nämlich der aktive Anspruch, sowas wie Schutzwelle für Arbeiter und Arbeiterinnen, für quasi die Unterdrückten zu bauen, dass das sozusagen nicht mehr in derselben aktiven Form gemacht wird. Ich glaube, das ist spürbar. Ja? Und das ist sozusagen für die Menschen, die in Wien wohnen, die genau das bräuchten, natürlich spürbar, dass es ungerechter wird und dass es sozusagen niemanden gibt, der das ganz aktiv anspricht und versucht sozusagen solche Schutzwelle zu bauen, der versucht sozusagen die Lebensqualität wirklich ganz aktiv zu verbessern. Gleichzeitig glaube ich schon trotzdem, dass auch im Roten Wien schon eine Sache, die ich zum Beispiel mir für links sozusagen ganz spezifisch wünschen würde, nicht konsequent verfolgt worden ist. Ja, weil während man diese Schutzwelle gebaut hat, die wichtig sind und die ich gar nicht geringschätzen will, die sozusagen von diesem Konzept von der Wiege bis zur Bahre sozusagen, es gibt eine Lebensrealität für Arbeiterinnen, für Unterdrückte, die man erkämpft hat, die viel besser war als die davor. Aber während man das gemacht hat, sozusagen, hat man schon zum Teil, glaube ich, sehr stark außer Acht gelassen zu fragen, was ist denn das für ein System? Und ich finde, das macht die Sozialdemokratie jetzt natürlich nochmal in einem viel stärkeren Ausmaß, genau diese Frage außer Acht zu lassen. Ja? Also nicht nur für, wenn überhaupt, minimal Verbesserungen zu kämpfen, sondern zu sagen, es ist offensichtlich ein System, in dem es massive Ungerechtigkeiten gibt, in dem Ressourcen unglaublich ungerecht verteilt sind, in dem es Eigentum an Produktionsmitteln gibt, in dem sozusagen Arbeiterinnen systematisch ausgebeutet werden. Ja? Das ist ja Teil eines Systems, in dem es kein Zufall ist, dass die Unterdrückten unterdrückt sind, dass der Wohlstand beim reichsten Prozent liegt, dass alle anderen sozusagen niemals zu diesem Wohlstand gelangen können, weil es ihre Rolle ist, nicht zu diesem Wohlstand zu gelangen. Wo sozusagen ganz viele Leute eben nur ihre Arbeitskraft haben, ja, und ihr ganzes Leben lang straucheln werden, weil man sich eben den Wohlstand, den Reichtum, der extrem ungerecht verteilt ist, niemals erarbeiten kann. Also das ist ein unglaublicher Mythos. Ja. Ein Mythos, den zum Beispiel die Neos gern verbreiten. Ja. Das stimmt nicht, das kann man sich nicht erarbeiten. Ja. Es gibt ein System, in dem die Ressourcen systematisch so verteilt sind, wie sie verteilt sind. Ich glaube sozusagen, um Bogen zu spannen, ich glaube, dass man das im Roten Wien schon zu wenig getan hat, zu sagen, wenn man etwas an dieser Realität ändern will, gravierend, dann muss man genau das ansprechen und genau das bekämpfen. Nämlich ein System, das an der Wurzel schon diese Ungerechtigkeit in sich trägt, womit ich nochmal die Verbesserungen, die erkämpft wurden, überhaupt nicht geringschätzen will. Aber es muss darum gehen, erstens sozusagen diese Ungerechtigkeit oder dieses System anzusprechen. Und deswegen sind wir eine antikapitalistische Partei, die sagt, das System ist dem Grunde nach ungerecht und das wollen wir nicht. Und gleichzeitig sozusagen nicht den Kopf in den Wolken zu haben. Das natürlich nicht. Man muss konkret bei den Lebensrealitäten bleiben. Man muss sich interessieren für die Lebensrealität der Leute. Man muss auch konkrete Verbesserungen fordern. Aber man muss auch klar machen, warum diese Ungerechtigkeiten immer und immer wieder in den unterschiedlichsten Dimensionen auftauchen. Nicht zufällig, nicht weil es ein bisschen blöd gestaltet oder verwaltet ist, sondern weil das dem zugrunde liegt. Und man muss beides verknüpfen und kombinieren. Ich glaube, das ist im Roten Wien schon nicht so gut gelungen, zu sagen, wir greifen das wirklich auch an. Warum liegt denn das Eigentum? Warum liegen denn all diese Ressourcen sozusagen bei den Wohlhabendsten? Ja? Warum sozusagen gibt's denn Ausgebeutete und Ausbeuter? Und das gibt's jetzt tatsächlich auch, so altbacken das manchmal klingen mag. Aber natürlich sind, wenn wir jetzt zum Beispiel zur jetzigen Realität gehen, ja, dann haben wir die Leute, die bei Amazon Backeln einpacken um 3,50 die Stunde, das sind Ausgebeutete. Das ist einfach eine unglaubliche Lebensrealität, ja, die bei der Arbeit nicht Kaugummi kauen dürfen und kein Handy dabei haben dürfen und die nicht abgesichert sind. Ja. Das sind Ausgebeutete, so wie ganz viele andere auch, die sich wirklich niederhackeln und die dann ihren Job verlieren in einer Corona-Krise, während die Unternehmen weiter Gewinne machen zum Beispiel. Ja. Also all diese Ungerechtigkeiten haben System und die muss man an der Wurzel packen und gleichzeitig muss man sozusagen das verknüpfen mit ganz konkreten Kämpfen, die ja jetzt auch schon stattfinden. Und ich glaube, dass das dadurch, dass es auch nie eine linke Abspaltung von der Sozialdemokratie gab, sondern dass alles quasi im Roten Wien so unter einem Dach passiert ist, ne? Der ganz linke Flügel und der nicht so linke Flügel, gibt es diese Tradition so nicht oder sehr viel weniger in Österreich. Aber ich glaube, eine linke Partei, die genau das macht, ist gerade deshalb so wichtig, weil jetzt wird es wirklich gar nicht mehr gemacht. Also wann wir sozusagen das letzte Mal gehört haben, dieses System muss sich grundlegend ändern und dafür kämpfen wir von der Sozialdemokratie, das ist wirklich lang her und das würde ich quasi einer linken Partei notwendig zuschreiben, dass sie das erkennt. So, das war jetzt ein langer Exkurs.
Nein, danke Anton. Du wolltest, ja, glaube ich, auch was zu dem negativen Erbe des Roten Wien sagen.
Außerdem ein
Ja, also das war ja vorhin angesprochen, was quasi das Erbe des Roten Wiens heute ist. Und ich wollte eben einen Aspekt einbringen, also weil wenn also das Rote Wien heute ja so stark gelobt wird, dann ist es natürlich wegen vor allem auch wegen der Gemeindebautätigkeit, die sich bis heute ja insofern positiv auswirkt, dass ohne der Tatsache, dass ein hoher Prozentsatz der Wiener Bevölkerung in diesen Gemeindebauten leben würden, wären die sonstigen Mieten natürlich noch höher, als sie es ohnehin schon sind dann. Gut, das ist also das eine, sagen, das wäre das positive Erbe. Und es gibt ein, glaube ich, auch ja in Deutschland recht bekanntes, traditionelles Arbeiterlied, die Arbeiter von Wien, das natürlich also immer sehr gerne pathetisch gesungen wird. Das enthält eine Zeile, die heißt, wir sind das Bauvolk der kommenden Welt. Das ist natürlich jetzt bezogen auf diese Tätigkeit der Gemeindebauten. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wieder also dann die SPÖ sehr wohl schon auch weiter Gemeindebauten zunächst dann bauen hat lassen, gab es dann allerdings den Umstand, dass diese Bautätigkeit dann sehr stark in den weiteren öffentlichen Sektor gegangen ist. Und das ist ein negatives Erbe bis heute, wo auch aktuell gerade Konflikte sind dann, wenn es darum geht, sozusagen um Straßenbauten, um den Ausbau des Flughafens mit der sogenannten dritten Piste. Das heißt, dass diese Bautätigkeit, der dann immer wieder, manchmal vielleicht zu Recht, manchmal zu Unrecht, dann auch also Möglichkeiten von Korruption dann unterstellt wird, dann, dass diese Bautätigkeit dann jenseits der Frage ist, ob jetzt diese Bauten, die da erstellt werden, wie jetzt Tunnelanlagen, Straßenbauten, Flughafenpisten, ob die jetzt ökologisch sinnvoll sind oder nicht. Und das ist, wenn jetzt die Neos dazukommen und jetzt weiter sozusagen dann diese Bautätigkeit vielleicht forcieren wollen, auch also ein möglicher Ort künftiger Konflikte. Und da darf man allerdings auch in den letzten 10 Jahren die Grünen nicht mit ausnehmen, die sehr wohl auch bei manchen der Großprojekten mit ihre Finger drin hatten. Also ich denke da vor allem also an den sogenannten Heumarkt, also wo Investoren in Grünnähe sehr wohl auch beteiligt waren und sich darum dann auch innerhalb der Grünen dann sehr starke Konflikte drum abgespielt haben. Aber darum ging es mir, sagen, dass quasi man schon sagen könnte, dass diese Bautätigkeit eben dann als Erbe des Roten Wiens dann sich teilweise fatal auswirkt.
Danke, dass du das so sagst, weil das ist eigentlich aus meiner Sicht als Amerikanerin oder aus dem angloamerikanischen Raum eben das, was am meisten beeindruckt hat in Wien und vom Roten Wien, eben diese riesigen Gemeindebauten, die es bei uns einfach nicht gibt. Und ich glaube eben aufgrund dessen Imposanz, also ist es für uns Angloamerikaner so ein reizvolles Thema. Ich müsste auch ansprechen, also zum Beispiel, ich habe einen Artikel jetzt geschrieben für Tribune zu dem Thema Rotes Wien, und weil es einfach in der jetzigen Zeit, wo du zum Beispiel in Großbritannien eine extrem rechte Regierung hast, die Menschen wollen ein bisschen Hoffnung haben, dass es möglich ist, zwischen der Stadt und dem Land, also zwischen krassen Unterschieden Stadt-Land, eine Art Radikalität zu machen. Und Rotes Wien ist dafür für Engländer oder für Amerikaner ein Beispiel, wie man Widerstand leisten kann, auch wenn man die Kontrolle über das Parlament nicht hat oder die Regierung. So das wäre meine Antwort jetzt, warum wir das derart fetischisieren, also wir Angloamerikanerinnen. Ich wollte kurz auch zu Annas Punkt kommen, wegen den echten die Lebensgeschichten von Menschen, dass man sie kennenlernen muss und dass man sozusagen diese Lebensgeschichten mit konkreter Aktion und auch mit einer systemischen Kritik all das zusammen verknüpfen muss. Und fragen ganz kurz Anna, inwiefern siehst du jetzt einen Ausblick auf eine militanter, sagen wir mal, Bewegung für Links in Wien? Also inwiefern ist es möglich, sozusagen weg von rotem Wien und zu einer militanten Politik zu kommen?
Das ist vielleicht ein guter Punkt. Ich glaube, das war uns und ist uns weiterhin auch sehr, sehr wichtig, quasi, dass wir eine Partei haben, die anders als etablierte Parteien sozusagen gleichzeitig sehr auf der Straße ist, sehr in Kämpfen verankert ist, sozusagen mit Initiativen, mit Kämpfen, mit Leuten, die schon organisiert sind, zusammenarbeitet, die auch im Wahlkampf sehr aktionistisch war. Also das war uns auch tatsächlich wichtig. Wir sehen das sozusagen nicht als Widerspruch, sondern wir wollen eine Partei, wo man gleichzeitig auf der Straße ist, gleichzeitig in den Protesten steht, wirklich aktionistisch ist. Wir haben zum Beispiel leerstehende Häuser, die ja sehr oft quasi spekulativ, absichtlich leer stehen gelassen werden, beschriftet quasi und haben aufgezeigt, dass da Platz für geflüchtete Menschen wäre, während man die sozusagen an der Grenze dahin vegetieren lässt, auf eine wirklich menschenrechtswidrige Art und Weise in jeder Form. Ja. Also das ist wirklich grauenhaft und würdelos und dürfte einfach, also es ist wirklich eine verbrecherische Politik, finde ich, das so zu machen. Und das sozusagen auch aktionistisch deutlich zu machen, das ist uns ganz besonders wichtig. Und ich glaube, was man sieht und was uns wichtig ist, ist, dass es ja einfach auch schon Kämpfe gibt. Also man muss das Rad gar nicht neu erfinden. Es gibt Jugendliche, die gegen die Klimakatastrophe auf die Straße gehen. Es gibt Pflegekräfte, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, die sagen, wir sind sozusagen die Systemerhalterinnen und werden dann sozusagen müde beklatscht und gleichzeitig arbeiten wir zu viel, viel zu geringen Löhnen. Ja. Krankenpflegerinnen, die sagen, unsere Löhne sind viel zu gering. Ja. Die sagen, man muss sich eigentlich auf die Straße stellen. Es gibt, hat ganz, ganz viele Jugendliche gegeben, die sich gegen rassistische Polizeistrukturen, gegen rassistische Alltagsstrukturen auf die Straße gestellt haben. Und eine linke Partei muss, glaube ich, da tatsächlich einfach einen Anknüpfungspunkt bilden und ganz eng mit diesen Protesten und mit den Menschen in diesen Protesten zusammenarbeiten und auch aufgreifen, was es da schon gibt und eine Verbindungsfläche darstellen. Weil ich glaube, es gibt den Widerstand. Ich glaube, es merken ganz viele Leute, die unterschiedlichsten Leute in den unterschiedlichen Institutionen, dass Dinge ungerecht sind. Und sind auch bereit, dagegen aufzustehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht in Distanz zu all diesen Kämpfen zu stehen, sondern ganz nah dran zu sein an denen. Insofern ja, aktionistisch, präsent auf der Straße, quasi nicht zurückgezogen in Parteistrukturen, das finde ich ganz wichtig.
Ja. Wir wollten ja nochmal über die Blockaden sprechen, die Sozialdemokratie zu dem Entkernten etwas gemacht hat, was sie jetzt ist. Also was ist zwischen Rotem Wien und jetzt passiert? Ist ja jetzt auch nichts, was nur der SPÖ passiert ist, sondern ja eigentlich allen, wie auch immer, sozialdemokratischen, auch bei den Demokraten in den USA passiert ist, nämlich so eine Phase der Neoliberalisierung. Und man könnte ja im jeweiligen Land immer so denken, das ist, also für uns jetzt irgendwie für Schröder, der steht dann dafür, dass das so eine Art Charakterschwäche ist oder sowas. Da war einfach irgendeiner, der hat sich da verkaufen lassen ans Kapital. Aber tatsächlich geht es ja um so eine richtige Internationale des Kapitals. Ne? Also so richtig, da hat die Sozialdemokratie einfach in allen Staaten eigentlich, ist dem Kapital gewichen, kann man so sagen, und hat alle diese Schutzmacht, wie Anna gerade meinte, für Arbeiterinnen und Arbeiter nicht nur aufgegeben, sondern genau das Gegenteil sogar gemacht. Und Privatisierung, die vorher angestoßen wurden, vielleicht von konservativen Neoliberalen, überhaupt erstmal richtig vollzogen. Jetzt könnt ihr vielleicht nochmal mit dem österreichischen Schwerpunkt nochmal genau sagen, wie sich das bei der SPÖ genau ausgedrückt hat und auch, was die Unterschiede sind. Also jetzt im Vorgespräch habt ihr schon gesagt, es gibt zum Beispiel kein Hartz IV in Österreich, was ja schon jetzt aus meiner Sicht irgendwie könnte darauf hindeuten, dass es da eine größere Widerstandskraft gab. Oder wir blicken immer sehr neidisch zum Beispiel auf die Rentenpolitik in Österreich. Also vielleicht könnt ihr mal ein bisschen erzählen, wie sich diese Art von dritter Weg, den die Sozialdemokratien überall eingeschlagen haben, wie sich das in der SPÖ niedergeschlagen hat. Wahrscheinlich, Alessandro, du hast die wahrscheinlich
Ja, ich denke,
miterlebt und du denkst
dir. Ja, wie auf allen Ebenen bis hin zur Arbeitslosigkeit kennen wir prekär Beschäftigten. Also jetzt geht es mir aber ein bisschen besser, aber wir haben auch harte Zeiten erlebt dahingehend. Ich denke, dass die größte Problematik beim sogenannten dritten Weg auch aus heutiger Perspektive fast eine im Westen breit aufgestellte Front war. Ich denke daran, dass der große Bildungssoziologe Pierre Bourdieu in Frankreich bei Jospin dann endgültig ausgestiegen ist. Parallel dazu hatte man in Deutschland Schröder, in Österreich war das Franitzky, in England war das Tony Blair. Das haben wir jetzt in der ganzen Debatte mit Jeremy Corbyn nochmal mitbekommen. Und in Amerika waren es stark die Clintons. Also man kommt dann in Amerika auf den New Deal zurück oder so, nicht? Bei Tony Blair war eigentlich auch ganz klar, dass das in der Wirtschaftspolitik ein neoliberaler dritter Weg war, ein Einknicken, bei Jospin ganz ähnlich. Und dann kommt man über Schröder dann auch nach Österreich. Der Tony hat da recht mit Hartz IV. Gleichzeitig muss man zeigen, dass diese internationale in den drei Pfeilen, vielleicht dürfen wir das erwähnen, Ines, ne? Die drei Pfeile der österreichischen Sozialdemokratie wurden, glaube ich, von einem Russen entworfen und dann über die SPD zum wichtigsten Widerstandssymbol eben der Eisernen Front in Deutschland oder des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Aber im Grunde sind in den letzten drei Jahrzehnten alle drei Pfeile geknickt worden, wenn man sie jetzt so interpretiert, Antikapitalismus, Antifaschismus und Antiklerikalismus, da gibt es mehrere Interpretationen, aber dass der letzte in Wien nie geklappt hat oder in Österreich nicht geklappt hat, habe ich mit dem Trotzkiewicz gemeint. Ne? Also man könnte wirklich zusammenfassen, dass durch den dritten Weg eigentlich alle Traditionslinien, die man sozialistische nannte, auch wirklich brutal aus dem Sozialkörper der SPÖ rausgeschnitten wurden. Also das ist glaube ich, in Österreich der nach 30 Jahren jetzt der eigentlich auch widerwärtigste Schnitt gewesen. Nicht? Man hätte das nicht tun müssen. Das war ein vorauseilender Gehorsam durch den Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten, die, wie viele ja schon bemerkt haben, so eine Art Grenzrealität waren. Also auch wenn man sich abgesetzt hat davon, gab es so etwas wie eine realsozialistische Grenzrealität. Und diese Konstruktion der Grenzrealität hat mit den realsozialistischen Staaten gar nichts zu tun gehabt, würde ich behaupten wollen, sondern hat zu einem vorauseilenden Gehorsam geführt, der dann, ich sehe das bei dir anders sozusagen, ne, wie bei den Jungen, die Systemkritik wieder stark wird. Es gab eigentlich an der Uni auch 30 Jahre lang, musste ich kämpfen, dass Elemente der Systemkritik überhaupt im Spiel bleiben. Und das, würde ich sagen, ist nach wie vor der Gegensatz, der schroffe Gegensatz von Kapital und Arbeit. Und man kann bei den Spitzenfunktionären an der SPD, der SPÖ, bleiben wir jetzt in Deutschland und Österreich, eben zeigen, dass sie Sozialverrat begangen haben. Und zwar genau hier, theoretisch und praktisch. Und dazu kommt, ich bin da im Umfeld der SPÖ ein bisschen tätig gewesen die letzten 14 Jahre, das nicht einmal, weil wir von den Neos reden. Also wenn ich mit einem Vertreter der Neos rede, weiß ich wenigstens, ich rede mit einem Neoliberalen. Aber es ist auch eine starke, reine Rhetorik, weil man kaum zu Diskussionen kommt, was heißt denn überhaupt Neoliberalismus? Was sind die Theoretiker? Was haben sie behauptet? Wie kann man diesen Gegner sozusagen bekämpfen? Und wenn ich den Gegner nicht kenne, dann weiß ich es nicht. Und an der Stelle ging es ja auch nicht darum, den zu bekämpfen, sondern eigentlich neoliberale Ökonomie zu übernehmen, weil das halt State of the Art war in den, sagen wir, bourgeoisen Eliten dieses Planeten, möchte ich fast sagen. Und daran zu arbeiten, da stößt man auf unglaubliche Hindernisse, weil, eben weil bestimmte Leute davon profitiert haben, aufgenommen wurden in die Wirtschaftseliten etc. und auch keine Rückbindung mehr haben zur eigenen Basis. Anders gesagt, wurde genau in den 90er Jahren jeder Kontakt zur eigentlichen Wählerklientel, nennen wir sie Proletariat, Prekariat, Kognitariat, nennen wir sie Lohnabhängige, abgeschnitten und zwar ganz gezielt. Also ich nenne jetzt nicht keine weiteren Namen, es wäre aber sehr einfach. In der Frauenpolitik, wir haben Ines in Österreich in unseren Kinos gerade einen Film über Johanna Donal am Laufen gehabt, daher gibt es da viel zu diskutieren. Nicht? Johanna Donal war eine sozialistische Politikerin und sie wurde vom Franitzky natürlich in einer Art und Weise abmontiert, dass man sagt, gibt es das? Ne? Sie hat ein Urteil über ihn hinterlassen, das in dem Film vorkommt, ne? Also im Vergleich zu Dr. Kreisky, das wären so Elemente. Ne? Das war davor eine sozialistische Partei. Und wie auch immer man Anna dann sozusagen da noch mal einschätzt, was war der Sozial- und Wohlfahrtsstaat, nicht? Aber wenn man zumindest das mal festhält in der Geschichte der SPÖ, dann muss man ungefähr nach dem Fall der Mauer ein gravierendes Einknicken, vor allem in der Wirtschaftspolitik als Frauenpolitik oder in der Frauenpolitik als Wirtschaftspolitik konstatieren. Und sie zeigen sich resistent, also mit ihnen darüber zu diskutieren, also mit den Funktionären, da breit zu diskutieren, warum sie da mitgelaufen sind, gegen alles, was sie ausmacht, das ist äußerst schwierig offen gestanden. Es gibt einen liebenswerten Meidlinger Leiter des Bezirksgerichts, Oliver Scheiber, der hat etwa vor 1,5 Jahren ein Buch herausgegeben mit über den Tod oder die Wiederauferstehung der SPÖ. Ich bin mit ihm im Gespräch gewesen und das wurde dann zwar diskutiert, aber du kannst sozusagen so einen Apparat eben unglaublich schwer ändern, auch weil die SPÖ auf einer bestimmten Ebene buchstäblich veränderungsfeindlich ist. Es gibt den Witz, Ines, in Österreich, ne? Wir sind eine Bewegung und keine Sitzung. Aber es gibt unglaublich viele Sitzungen in dem Apparat, die dann Bewegungslosigkeit produzieren.
Ja, erinnert mich alles sehr, sehr stark an die SPD
ja,
eigentlich.
Ja, sicher, also
ich sehe wirklich keinen großen Unterschied. Aber ich meine, trotzdem gab es ja so, also du hast es ja auch angesprochen, es gab ja auch in der britischen Labour Party, die gleiche Bewegung durchgemacht hat. Steve und ich haben dazu 1000 Sendungen gemacht, trotzdem dann einen linken Aufbruch auf eine Art. Also ich meine, zumindest dieser Mini-Linksschwenk der SPD hat uns ja zumindest dazu gebracht, ein bisschen positiver einmal auf die Sozialdemokratie zu gucken, in der Hoffnung tatsächlich, dass sich irgendwas verändert. Aber wahrscheinlich waren wir da zu optimistisch. Wie schätzt ihr das denn jetzt mit der SPÖ jetzt momentan ein? Also gibt es da so eine Art Verständnis dafür, dass man weiter abstirbt, auch als größte Partei selbst in Wien? Wenn man da einfach sein Wählerklientel, seine Wählerbasis so systematisch in den letzten 20, 30 Jahren verloren hat. Also wie schätzt ihr die Lage da jetzt ein? Ist die SPÖ quasi jetzt verloren, so wie man das mit der SPD wahrscheinlich auch sagen könnte unter Scholz? Also wer...
Ich muss kurz eine Pointe aus Wien-Margareten nach Deutschland senden. Ihr kennt sicher alle den Falco und der hatte ein wunderbares Lied, der ist auch hier ums Eck von mir, hat er gewohnt, nicht? Und verstand sich auch als links-linkes Eck der Wiener Kulturszene, war ein Arbeiterkind und es gibt ein Lied von ihm, das heißt Titanic und das bringt alles auf den Punkt. Eine Textzeile aus Titanic heißt, die Titanic sinkt in Panik, ganz alleinig, aber fesch. Und das bringt für mich nach wie vor genau auf den Punkt. Ne? Sie können uns genießen, jetzt gerade noch hinter uns die Sintflut. Die eigene Jugend ist ihnen eigentlich egal. Ne? Sie akkumulieren in einer widerwärtigen Art und Weise Funktionen und Gelder, dass einem schlecht werden muss. Ne? Also wirklich eine dekadente Bande. Eine dekadente Bande, die nicht einmal, ich kann es nicht nachvollziehen, wenn ich mal Bundeskanzler war, dann brauche ich nicht immer in der Wirtschaftselite herumrennen oder ich hole dort meine Vortragsgelder und gehe dann zur sozialistischen Jugend und mache Seminare wenigstens einmal in der Woche oder irgendwas an, wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Irgendeine Struktur, die über die Generationen hin eben zum Beispiel Systemkritik diskutabel macht. Denn die Systemkritik, die Anna artikuliert hat, die haben wir jetzt wirklich auch international gehabt mit der Black Lives Matter Bewegung. Überall taucht bei den Jüngeren wirklich genau dein Argument auf, Anna. Ne? In eurer Generation, und das gibt mir viel Hoffnung, unabhängig von Parteipolitik. Mir kommt vor, diese jüngere Generation ist eben nicht vom Kalten Krieg so ideologisiert und hat, Anna, ne, 2000 Dotcom-Blase, 2007, 2008 Finanzmarktkrise, Corona-Krise. Eine Generation zwischen 20 und 40, die spürbar 3 manifeste, tiefe Wirtschaftskrisen erlebt hat. Und das haben die anderen Generationen alle wegen, jetzt könnte man sagen, Anna, wegen dem Kreisky, wegen der Stauchung von Kapital und Arbeit, war die Krisenanfälligkeit nicht so stark. Das hat man abgefangen zwischen 45 und 89. Und jetzt explodiert ja die Hütte. Und genau deshalb kommt bei den Jüngeren, logisch, vernünftig nachdenken, sapere Aude nach Kant, wurscht, du denkst nach einfach und kommst drauf, hey, nee, es liegt an der Hütte, es liegt am System, die Grundregeln sind falsch. Und da habe ich unendlich viel prinzipielle Hoffnung in Bezug auf die Jugend, weil ich das in vielen Gesprächen erlebe, ne? Und diese Jugend wunderbar ist. Also ist auch nicht alle, wie immer. Nicht? Aber da tut sich sehr viel. Und ich glaube, man bringt es gut auf den Punkt. Wenn ich dir erzählen darf, Anna, ich habe vor 2 Jahren zum 200. Geburtstag von Karl Marx promoviert und habe für den Karl Marx an der RWTH in Aachen eingereicht. Und von 626 Seiten geht es eigentlich nur um Systemkritik. Und das war in meiner Generation sehr, sehr, sehr unterrepräsentiert, gelinde gesagt. Und die Alten haben das aber noch, ne? Die heute 80-Jährigen auch in der SPÖ, die alten Sozialistinnen haben die Erfahrung. Ne? Meine Generation, ich werde jetzt 50, ne, jetzt 30 Jahre, alle mitgelaufen sozusagen. Ne? Alle mitgelaufen und wenn wir das schaffen, ne, dass die Erfahrung der Älteren, die uns jetzt in den nächsten 20 Jahren verlassen werden, aber wenn diese Erfahrung zusammenkommt mit dieser, ich sage jetzt bewusst, mit dieser jugendlichen Bereitschaft, das System grundlegend zu ändern, dann sind wir auch nach der Corona-Krise, wenn die Impfstoffe da sind oder so, eigentlich sehr gut gerüstet. Denn wir werden, da bin ich mir sicher, wir werden, wenn der Virus aus unserem Blickfeld rausrückt, die manifesteste Wirtschaftskrise erleben, die wir überhaupt erleben also in der Menschheitsgeschichte, behaupte ich jetzt, vielleicht gehe ich zu weit, aber zumindest eine der schärfsten Wirtschaftskrisen überhaupt. Und dann hast du ungefähr 2000, ungefähr 2010, ungefähr 2020. Und dann wird in den Köpfen, das ist eine sehr marxistische Argumentation übrigens, dann wird es wieder zum Bewusstsein kommen, dass dieses System alles ist, aber nicht stabil. Alles ist aber niemals Kapital und Arbeit, das hast du angedeutet, Anna, ne? Niemals Kapital und Arbeit wirklich annähert, sondern nur so weit, damit wie in Österreich in der Insel der Seligen Ines, ne? In der Insel der Seligen wird immer Frieden gesagt, ne? Dadurch sind die sozialen Kriege, die da stattfinden, besonders boshaft, ne? Wenn man so tut, als ob alles in Ordnung wäre. Ein großes Problem der österreichischen Mentalitätsgeschichte. Entschuldige, jetzt habe ich lang geredet, aber es war mir so ein...
Kein Problem. Und zwischendurch hat uns leider die Tamar verlassen aufgrund von technischen Problemen. Wir schauen mal, ob sie wieder zurückkommt. Ansonsten müssen wir es jetzt ohne sie zum Ende bringen, aber das schaffen wir ja auch. Also Tamara, wir grüßen dich. Und aber trotzdem noch im Übergang jetzt zu dem, was du gesagt hast, Alessandro, ist die Gründung von Links, Anna, dann auch so eine Art Resultat aus dem Scheitern oder aus genau dieser Verflachung der Sozialdemokratie? Also weil sie nicht mehr das tut, was sie verspricht zu tun, habt ihr euch auch gegründet? Ist das auch, würdest du sagen, ist das auch ein Grund? Die Verhältnisse sind härter geworden, die Krisen kommen alle 10 Jahre und die Sozialdemokratie tut einfach gar nichts?
Genau, ich glaube, es kommen unterschiedliche Aspekte zusammen irgendwo. Also ich glaube, das, was da Alessandro angesprochen hat, dass es einfach ganz massiv zugespitzte kapitalistische Krisen gibt, die ja einfach sichtbar machen, dass das System in seinen Grundfesten nicht funktioniert und die sozusagen die Ungerechtigkeit nochmal zuspitzen auf die Spitze treiben. Ja. Das sehen wir gerade sicher. Ich finde auch, dass es eine sehr politisierte Jugend gibt, auch so ein bisschen in diesem quasi, also in der Umkehr dieses Arguments entpolitisiert, das sehe ich so eigentlich gar nicht. Und grundsätzlich glaube ich, dass ganz viele Menschen eigentlich sehr politisiert sind und dass das, was man dann als entpolitisiert bezeichnet, eine Enttäuschung ist, die ich nachvollziehen kann von etablierten Parteien, ja, und von sozusagen Lebensrealitäten, die so scheinen, als wären sie sozusagen eine Naturgewalt und als könnte niemand sie mehr ansprechen oder als könnte man keine aktiven Kämpfe mehr führen. Und ja, die Sozialdemokratie, wie gesagt, also ich glaube auch, dass die Sozialdemokratie hatte schon sehr unterschiedliche Phasen, ist aber auch schon sehr, sehr lang in so einen Zustand von Neoliberalisierung zusätzlich nochmal eingetreten. Über die Frage, ob sie jetzt in ihrem Urzustand sozusagen sozialistisch war, ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht so wichtig, das zu diskutieren. Ich glaube, sie hat sehr wichtige Errungenschaften gebracht und sehr wichtige Kämpfe geführt. Ich glaube, eben diese Systemfrage stellt sie schon sehr, sehr lang nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist es, also das wurde ja angesprochen, sozusagen hat sich ihr Zustand echt seit den 80ern nochmal ganz massiv verändert. Ich meine, das sieht man ja an so ganz banalen Dingen wie an der Umbenennung von, also in sozialdemokratische Partei, also die Aufgabe des Wortes sozialistisch sozusagen und auch in vielen Punkten. Ja, also ich würde auch jetzt sagen, ohne mich einzuschießen auf eine Kritik an der Sozialdemokratie, aber ich glaube trotzdem, selbst für mich und ich, also die ich eben aus der Sozialdemokratie komme, dort aber nicht mehr bin, ist manchmal verwunderlich, wo die Oppositionspolitik zum Beispiel bleibt, auch sozusagen in einem geringen Maß. Also warum sozusagen nicht in einer Corona-Krise ganz massiv kampanisiert wird für massive Vermögenssteuern. Ja. Aber also sozusagen Links hat sich sicher nicht als reine Reaktion auf den Zustand der Sozialdemokratie gegründet, sondern Links hat sich gegründet, weil es linke Politik in der Stadt und in dem System, in dem man leben, ganz dringend braucht. Es braucht wen, der sagt, die Ressourcen sind massiv ungleich verteilt und es ist eben kein Zufall und es gibt ganz viele unterschiedliche Fronten, an denen Leute spüren, dass es diese Ungerechtigkeit gibt. Und wenn es sozusagen niemanden gibt, und das ist momentan sozusagen, also in einer Parteiform finde ich ihn so nicht gegeben, der das mutig ansprechen kann, dann braucht es eine linke Partei. Und sozusagen hat sich auch ein bisschen, natürlich auch ein bisschen in Reaktion auf das Bild gegründet, das eh schon skizziert wurde, nämlich dass es eben all diese Kämpfe eigentlich gibt. Und wir fanden es sehr schön, unterschiedliche Leute aus diesen unterschiedlichen Kämpfen sozusagen ein Feld zu geben, wo man sich vielleicht zusätzlich organisieren kann, wo auch die Kämpfe aufeinandertreffen und in einem Austausch nochmal stärkere politische Positionen entwickelt werden können. Vielleicht eine Sache, weil sie mir vorher noch wichtig war und eingefallen ist. Also zum einen, Alessandro, ich finde vieles, was du gesagt hast, war richtig. Ich wollte wirklich noch betonen, dass es nicht nur wichtige Sozialdemokraten gab, sondern auch wichtige Sozialdemokratinnen. Ich glaube, es ist relativ häufig, dass man das auslässt in den unterschiedlichsten Feldern oder so. Deswegen sagen würde ich einem Viktor Adler und einem Otto Bauer echt auch eine Adelheid Bob und
natürlich
eine Kippe
Leichtbauer. Ich habe die Johanna genannt, ich würde die Hertha Firnberg sehr stark machen. Ja.
Das stimmt.
Ich wollte nur mal
die zweite Sache ist, dass ich es auch wichtig fand, was du gesagt hast, quasi diese Unterscheidung zwischen Funktionärinnen auch oder hohen Funktionärinnen und Basis, weil ich wirklich daran glaube, dass in der Sozialdemokratie auch anderswo auch ehrliche Linke an der Basis zu finden sind und auch kämpfen und auch wichtige Positionen beziehen und auch gute Politik machen. Und dass die sich halt sehr schwer tun auch bei den Strukturen der Sozialdemokratie. Und ich glaube auch, es ist kein Versagen einzelner Funktionärinnen, sondern es ist eine Strukturfrage und eine Struktur, in der eben diese Linken und auch die linken Positionen ganz schwer nur nach oben kommen und sich einfach nicht durchsetzen und das nicht mehr die Rolle dieser Partei ist, diese linken Kämpfe zu führen. Aber dass es diese Menschen an der Basis gibt und dass die dass es sozusagen für mich zum Beispiel von außen auch total schön zu sehen ist, wenn sich diese Linken organisieren und die quasi in Verbindungen schaffen, das möchte ich schon auch betont wissen, dass man das, finde ich, auch anerkennen sollte. Ich glaube nur trotzdem, und das ist natürlich die Überzeugung von links, dass es sozusagen so eine Oppositionspartei und das ist einfach eine Linke, die wirklich dezidiert antikapitalistisch, dezidiert antirassistisch, dezidiert antisexistisch, also dezidiert dieses System kritisierend und all diese Zusammenhänge ziehen, dass es die braucht und dass die kämpferisch und mutig auftreten muss. Und da hätte ich das Gefühl, dass es wirklich eine riesen Leerstelle gab, in der links total wichtig war, ja, oder wichtig ist.
Ich würde das Argument von der Anna ganz mit einer Geschichte ganz kurz auf den Punkt bringen wollen. Für unsere deutschen Zuhörerinnen auch. Mir hat jüngst ein wichtiger Parlamentarier der SPÖ im O-Ton gesagt, über die frühen 90er, Anna, ne, von denen du jetzt auch geredet hast oder wo wir vom dritten Weg gesprochen haben. Und ist auch eine Antwort auf das, was du sagst, Ines. Er sagte, ich gendere jetzt nicht Anna, ne, weil das waren Männer. Also er sagte, als die Sozialdemokraten eben Anfang der 90er, also Verzeihung, let me rephrase, als die Sozialistinnen Sozialdemokraten wurden, wurden die Kommunistinnen Sozialistinnen. Bringt eigentlich alles auf den Punkt. Das heißt, die Sozialdemokraten sind, auch die Sozialdemokratinnen sind heute keine Sozialistinnen mehr. Und sie überlassen dem, was sie immer bekämpft haben, nämlich die KPÖ zum Beispiel, obwohl die, wie jetzt links, das, na, wir leben in einer vollkommen anderen Zeit, das sind so liebenswerte Menschen wie die Anna, junge Menschen, die mitdiskutieren wollen und dann wird da ausgegrenzt in Bezug auf 2,6%, nicht? Also das ist eine unglaubliche, ich denke an den Gilles Deleuze oder ich denke an Leute, die sagen, du musst immer die Minorität sozusagen unterstützen, wenn es um eine Demokratie geht. Aber die Entwicklung war genau so. Sie haben alles zerstört, was die sozialistische Linie betrifft und daraufhin hat sich, glaube ich, gibst mal recht, Anna, daraufhin hat sich im Umfeld der KPÖ mit Links und Wandel sozusagen eine oppositionelle linke Politik ergeben, die viel zu unterrepräsentiert ist.
Stimmt, wir haben jetzt die KPÖ und den Wandel, die bei der Europawahl angetreten sind.
Genau.
Noch gar nicht so benannt, aber das stimmt, es gibt natürlich mehrere kleinere Gruppierungen, die, glaube ich, das genau dieses gemeinsame Ziel aber trotzdem haben, dass einfach diese Stimme links, die wir eben als die Linke kennen, die sich nochmal aus zwei ganz unterschiedlichen Traditionen ja auch speist, und in Österreich aber tatsächlich die KPÖ die ganze Zeit noch bestand und nicht verboten wurde. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber Tamara, du bist jetzt wieder da bei uns. Kannst du uns hören gut?
Ja, ich kann euch hören.
Ah, schön, du bist wieder da. Das ist doch perfekt. Okay. Du hast nur den dritten Weg, du hast nur die blöde Phase der Neoliberalisierung verpasst. Das ist vielleicht auch nicht so schlimm.
Ich habe tatsächlich viele Fragen dazu gehabt, aber ich habe das auch erlebt in meiner Generation und bin dessen müde. Das heißt, es passt schon.
Okay.
KPÖ, darf ich da noch einen Satz dazu sagen? Also ich finde, dass die KPÖ auch schon gezeigt hat mit ihren Bezirksrätinnen in den letzten Jahren, dass eine in vielerlei Hinsicht tolle linke Politik auf Bezirksebene sozusagen stattfinden kann und dass wir auch dankbar waren, zusammenarbeiten zu können. So, ich glaube, was es gebraucht hat, war auch nochmal links, um einfach eine breitere Basis, ein breiteres Fundament aufzubauen. Aber ja, genau, Teil dieses Wahlkampfs war die KPÖ und war auch eine wirklich gute Zusammenarbeit.
Anton, du hattest eine Buchempfehlung für uns, bevor wir alle allen gute Nacht sagen.
Ja, also als Historiker liegt mir natürlich die Verbreitung historisches Wissens sehr als ein großes Anliegen. Also ich meine, da habe das schon vor Corona manchmal so als Viren verbreiten dann betreiben. Und da möchte ich nur aufmerksam, ich habe ja am Anfang erwähnt, dass es ja doch einiges an Beschäftigung mit der österreichischen Revolution, mit der Rätebewegung zu Ende des Ersten Weltkriegs, zu Beginn der Republik gibt. Und erfreulicherweise hat es eben hier tatsächlich also eine Kollegin jetzt einmal, also diese auf also breiten Quellenbasis dann eine Frauen- und Geschlechtergeschichte genau von Revolution und Rätebewegung in Österreich ja verfasst. Das ist eine Dissertation und die wird nächstes Jahr dann als Buch erscheinen von Veronika Helfert. Also da bin ich schon auch sehr gespannt. Sie hat schon also ein paar Aufsätze dazu vorgelegt. Es gab dann auch also ein kleines Papiertheater übrigens, wo dann also diese Rätebewegung damit dann irgendwie so auch sagen quasi pädagogisch verbreitet wurde. Aber ja, also diese eine Publikation von Veronika Helfert, also da bin ich sehr neugierig und das also kann ich durchaus also mal empfehlen, dass die sollte dann
super,
nächstes Jahr
vielen
folgen.
Dank.
Vielleicht okay. Darf ich auch noch sekundieren ganz kurz, Anna, weil du gesagt hast, Adelheid Popp, wir haben ja eine Ausgabe der Zukunft jüngst gestaltet, da hat das, die jüngste Publikation von Gernot Trausmuth eine Rolle gespielt. Die ist erschienen im Februar 2019 und trägt den Titel Ich fürchte niemanden, Adelheid Popp und der Kampf für das Frauenwahlrecht ist in Wien bei Mandelbaum erschienen. Ein sehr schöner, eine große Hommage an eine wirklich, Anna, du hast vollkommen recht, eine wirklich große Frau.
Okay, bevor wir uns gute Nacht sagen, ich wollte nur kurz darauf aufmerksam machen, dass wir bei halbzehn.fm auf unsere Unterstützerinnen angewiesen sind, dass wir eure Unterstützung brauchen. Und wenn diese und andere Diskussionen für dich interessant sind, empfehlen wir dir Jacobin. Wenn du jetzt ein Jacobin-Abo abschließt, unterstützt du halbzehn.fm und sparst 10% im ersten Jahr. Bestellen kannst du unter halbzehn.fm/Jacobin. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung richtig bemerkt hat, ist Jacobin unverschämt sozialistisch. Schenke dir oder den Deinen zu Weihnachten die führende Publikation der sozialistischen Linken, jetzt auch für deutschsprachige Genossinnen. Damit unterstützt du linke Medien und wenn du über den Link halbzehn.fm ein Abo abschließt, direkt uns. Das war eine spannende Diskussion. Ich möchte mich bei allen Teilnehmerinnen bedanken, auch wenn ich den letzten Blog leider verpasst habe. Vielen Dank für eure Teilnahme. Viele Diskussionen, Generation, Rotes Wien, Revolution, Vergleiche zu der SPD, SPÖ. Also eine wunderbare Reiche. Ich finde es sehr reich. Also von mir aus vielen Dank.
Vielen Dank. Ich fand es auch total spannend. Und du hast mich überzeugt mit dem Jacobin-Idee.
Sehr gut. Ein kurzer Ritt durch die österreichische Geschichte. Toll.
Ich finde es auch großartig, dass wir ja, sozusagen eine internationale Stimmung so auch am Ende haben und auch ein bisschen Hoffnung auf eine linke Bewegung, die auf Aktionismus und auf militante Aktion aufgebaut ist. Das freut mich auch.
Jetzt müssen wir nur schauen, dass die Völker die Signale hören, wenn wir uns aufs letzte Gefecht vorbereiten.
Das machen wir gleich im Abspieler.
Also damit schließen wir, glaube ich, diese Folge ab. Vielen Dank an alle.
Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss. Bye.